Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen für unsere gemeinsame Entdeckungsreise durch das Alte und das Neue Testament. Manch einer würde unterwegs auf dieser Reise vielleicht gern mal ein bisschen mehr Gas geben oder sozusagen in einem flotten Sportwagen unterwegs sein. Ein anderer dagegen wünscht sich mehr Zwischenstopps, um sich im übertragenen Sinn alle Sehenswürdigkeiten am Straßenrand in aller Ruhe ganz genau ansehen zu können. Da unsere Entdeckungsreise durch die gesamte Bibel auf 5 Jahre angelegt ist, versuche ich ein mittleres Reisetempo einzuhalten, wobei ich in den letzten Sendungen öfter mal ein bisschen mehr aufs Gaspedal gedrückt habe, weil wir viele Passagen des Lukas-Evangeliums bereits im Zusammenhang mit dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium kennengelernt haben. Für die 3 letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums möchte ich nun aber wieder die Reisegeschwindigkeit ein bisschen verringern, weil es hier um den Kern der gesamten christlichen Botschaft geht, um das Leiden und Sterben Jesu Christi und um seine Auferstehung. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen aus Lukas 22 die Verse 1 bis 34. Ein paar Wochen oder Monate oder, wie ich vermute, rund ein halbes Jahr war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, nachdem er in Caesarea Philippi, ganz im Norden Galiläas, seine letzte Reise nach Jerusalem antrat. Gemeinsam durchquerten sie ganz Galiläa, kamen unter anderem durch das samaritanische Gebiet und erreichten schließlich Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem. Auch wenn die genaue Reiseroute nicht bekannt ist, so kann man aus verschiedenen Anmerkungen in den 4 Evangelien schließen, dass sich Jesus und seine Jünger an manchen Orten längere Zeit aufhielten und auch manche Umwege in Kauf genommen haben. In Jerusalem angekommen sind sie möglicherweise an einem Sabbat, also an einem Samstag. Das schließe ich aus einer Bemerkung im Markus-Evangelium Kapitel 11. Dort heißt es: Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles. Kein Wort von den Händlern und Geldwechslern im Tempel, über die sich Jesus später so geärgert hat. Ich vermute, dass sie sich an diesem Tag schlichtweg nicht im Tempel aufgehalten haben, weil es eben Sabbat war. Demnach hat sich Jesus bis zu seiner Kreuzigung ungefähr 1 Woche lang in Jerusalem aufgehalten. Die Tage verbrachte er damit, im Tempel zu lehren und zu predigen. Die Ereignisse, die in Kapitel 22 des Lukas-Evangeliums geschildert werden, sind allesamt am Tag vor seiner Kreuzigung passiert. In der christlichen Tradition wurde daraus später der Gründonnerstag. Ich lese nun die Verse 1 und 2. Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn, Jesus, töten könnten, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Wenn es nach den religiösen Führern gegangen wäre, so hätten sie Jesus am liebsten an irgendeiner Straßenecke aufgelauert und getötet, beziehungsweise einen Killer damit beauftragt. Doch wegen des bevorstehenden Passafestes waren so viele Leute in der Stadt unterwegs, dass dies kaum möglich war. Beim gewöhnlichen Volk war Jesus außerdem ziemlich beliebt, so dass es möglicherweise zu einem Aufruhr gekommen wäre, wenn ihm etwas passiert wäre. Auch wenn die Hohenpriester und Schriftgelehrten Schlimmes planten und ihnen Judas Iskariot, wie wir gleich hören werden, zur Hilfe kommt, so sollten wir nicht vergessen, dass Jesus andererseits freiwillig in die Stadt gekommen war, um dort für die Sünden der Menschen zu sterben. Von dem Augenblick an, als er seine Reise nach Jerusalem ganz im Norden Galiläas begann, hatte er dieses Ziel vor Augen. Im Lukas-Evangelium Kapitel 9 wurde das mit den Worten umschrieben: Als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. In Kapitel 22, Vers 3 wird nun berichtet: Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der 12 gehörte. Dieser Vers hat schon zu vielen Diskussionen darüber geführt, ob denn ein echter Christ auf ähnliche Weise vom Teufel in Besitz genommen werden könne. Meine Antwort darauf lautet nein. Aber vor Leuten, die einfach nur Mitglied einer christlichen Gemeinde sind und meinen, dadurch genug für ihr Seelenheil getan zu haben, vor solchen Leuten hat der Teufel keinen Respekt. Bitte nicht falsch verstehen, die einen sind nicht besser als die anderen, auch nicht weniger sündig. Aber die Erstgenannten gehören Jesus Christus und er lässt sie sich nicht einfach aus der Hand reißen. Außer, wenn es jemand selbst so will. Ich persönlich habe mit einigen Leuten Bekanntschaft gemacht, über deren Lebenseinstellung und deren Verhalten ich wirklich entsetzt war. Denn nach außen hin waren sie Christen und zahlten Kirchensteuer oder Mitgliedsbeiträge an ihre christliche Gemeinde. Aber in ihren Herzen waren sie immer nur Mitläufer. Sie haben nie gebetet, Herr Jesus, danke, dass du auch für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Komm du in mein Leben und mache mich neu. Stattdessen ist möglicherweise das passiert, was im Lukasevangelium Kapitel 11 von Jesus so anschaulich beschrieben wurde. Ein unreiner Geist, der aus dem Leben eines Menschen vertrieben wird, streift umher und findet keine Ruhe. Bis er den Entschluss fasst, ich zitiere, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, sagt Jesus weiter, so findet er's gekehrt und geschmückt. Und es wird mit diesem Menschen hernach ärger als zuvor. Ich könnte mir vorstellen, dass mit Judas Iskariot etwas Ähnliches passiert ist. Dass er niemals wirklich zu Jesus dazugehörte und sich dann eines Tages dem Einfluss des Teufels öffnete. Den religiösen Führern, die sich überlegten, wie sie Jesus aus dem Weg schaffen könnten, kam das gerade recht. Ich lese dazu aus Lukas 22, die Verse 4 bis 6. Und Judas ging hin und redete mit den Hohenpriestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er Jesus an sie verraten könnte. Und sie wurden froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie verriete, ohne Aufsehen. Ihr Plan war vermutlich folgender: Abwarten, bis die Volksmenge nach dem Passafest Jerusalem wieder verlassen hat. Warten, bis wir ihn allein zu fassen bekommen, damit die Leute nicht merken, was wir tun. Das heißt, sie planten, ihn heimlich festzunehmen. Judas sollte den richtigen Augenblick abwarten und den religiösen Führern dann Bescheid geben. Doch Jesus zwang sie, früher zu handeln als geplant. Im Johannesevangelium wird berichtet, wie Jesus bei der letzten gemeinsamen Mahlzeit Judas einen eingetunkten Bissen gibt und zu ihm sagt, was du tust, das tue bald. Anders ausgedrückt, die Zeit ist gekommen, du wirst dich beeilen müssen. Und genau so kommt es dann auch. Der Bibeltext nimmt nun aber erst einmal Jesus und seine Jünger in den Blick. Sie bereiten sich auf das Passafest vor. Das Passafest besteht aus dem Passamahl und den sich anschließenden Tagen der ungesäuerten Brote. Einmal im Jahr wird es gefeiert, in Erinnerung daran, dass Gott die Israeliten vor langer Zeit aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Das geschah damals mit Gewalt, weil der Pharao die Israeliten nicht ziehen lassen wollte. Insgesamt 10 Plagen schickte Gott daraufhin über das Land Ägypten. Die letzte bestand darin, dass Gott in einer ganz bestimmten Nacht die Erstgeborenen in jedem Haus tötete. Doch die Erstgeborenen der Israeliten wurden verschont, weil die Israeliten die Türpfosten jedes Hauses, das sie bewohnten, mit dem Blut eines geopferten Lammes bestrichen. An diesen gekennzeichneten Häusern, so hatte Gott versprochen, wollte er gnädig vorübergehen. Das ist übrigens auch die Bedeutung des hebräischen Wortes für Passa, vorbeigehen oder vorüberschreiten. Das geschlachtete Lamm wurde dann in aller Eile verspeist, denn noch in derselben Nacht sollten die Israeliten das Land ihrer Knechtschaft verlassen. Selbst für das Backen von herkömmlichem Brot blieb keine Zeit mehr und man musste sich mit ungesäuertem Brot zufrieden geben. Das Passafest mit dem Passamahl und den Tagen der ungesäuerten Brote erinnert also vordergründig an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Es erzählt aber auch davon, dass ein Opferlamm geschlachtet werden musste, um durch sein Blut menschliches Leben zu retten. Dass Jesus ausgerechnet während des mehrtägigen Passafestes sterben sollte, war also kein Zufall. Die symbolische Bedeutung des Todestages Jesu war für jeden Menschen in Israel mit Händen zu greifen. Der Apostel Paulus schreibt später in seinem ersten Brief an die Korinther: Auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. Jesus hat das Passamahl gemeinsam mit seinen Jüngern in Jerusalem gefeiert. Er wusste, dass es die letzte gemeinsame Mahlzeit sein würde und gab ihr eine neue Bedeutung. In Lukas 22, in den Versen 7 bis 13 wird berichtet: Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalamm opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passalamm, damit wir's essen. Sie aber fragten ihn: Wo willst du, dass wir's bereiten? Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt hier sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist, dort bereitet es. Sie gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm. Soweit die Verse 7 bis 13. Ähnlich wie bei der Geschichte, als Jesus zwei Jünger losschickte, um einen Esel für seinen Einzug in Jerusalem zu besorgen, so braucht es sich auch in diesem Fall nicht unbedingt um ein Wunder gehandelt haben, als ihnen jemand einen Raum für das Passamahl zur Verfügung stellte. Vielleicht kannte Jesus den Hausherrn von einer früheren Begegnung, und der hatte ihm angeboten: Wenn du mal wieder nach Jerusalem kommst, melde dich bei mir. In meinem Haus ist genügend Platz für dich und deine Jünger. Weiter ab Vers 14. Und als die Stunde kam, setzte Jesus sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mit diesen Worten ist die Grundlage geschaffen für das sogenannte christliche Abendmahl, das bis heute von Christen gefeiert wird. Das heißt, das jüdische Passafest, das Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern begeht, bekommt durch ihn eine neue, eine zusätzliche Bedeutung. Die Jünger feiern einerseits weiterhin das Passafest, lassen den Becher, wie es bei diesem Fest üblich ist, siebenmal in der Runde herumgehen und singen Lobpreispsalmen. Doch das Brot und der Wein werden nun zu Zeichen für den Leib und das Blut Jesu. Diese beiden so vergänglichen Lebensmittel sollen die Christen bis zu seiner Wiederkunft daran erinnern, dass er für sie gestorben ist, um ihnen ihre Sünden zu vergeben. Unter den christlichen Konfessionen und Denominationen gibt es bedeutende Unterschiede in Bezug auf das Abendmahlsverständnis. Und dennoch meine ich sagen zu können, dass sich Christen am Altar, am Tisch des Herrn, versammeln, um sich gemeinsam an ihn zu erinnern. Sie blicken zurück auf das, was er am Kreuz für sie getan hat, und freuen sich auf seine Wiederkunft. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Lukasevangelium Kapitel 22. Die gemeinsame Feier des Passamahls gehört sicher zu den innigsten Momenten, die Jesus und seine Jünger gemeinsam erlebt haben. Fast könnte man vergessen, dass sich unter den 12 Jüngern auch derjenige befindet, der kurz zuvor mit den Hohenpriestern und Schriftgelehrten einen Deal abgeschlossen hatte. Doch Jesus holt uns nun auf den Boden der Tatsachen zurück. Er sagt, ich lese weiter ab Vers 21, »Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird.« Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Die Aussage Jesu hat die Jünger beunruhigt. Einer von ihnen sollte ein Verräter sein? Ich nehme an, das Entsetzen stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Und während der eine sich ziemlich sicher war, dass er Jesus niemals verraten könnte, mag der andere gewisse Selbstzweifel bekommen haben. Ich persönlich muss mir eingestehen, dass ich in bestimmten Situationen wohl auch zum Verräter werden könnte. Doch ich vertraue darauf, dass Gott mich davor bewahrt, weil ich ein Kind Gottes bin. Und dessen bin ich mir sicher, denn in Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So unsicher sich die verbliebenen 11 Jünger auch gewesen sein mögen, was ihre Treue zu Jesus betraf, so hinderte sie das doch nicht daran, sich Gedanken um ihre jeweilige Position im künftigen Reich Gottes zu machen. Wahrscheinlich dachten sie noch immer, dass sich in dieser Hinsicht schon bald etwas Entscheidendes tun würde. Erinnern Sie sich bitte an Kapitel 19. Da wurde berichtet, dass sich Jesus und seine Jünger bereits in der Nähe von Jerusalem befanden und die Jünger dachten, so wörtlich, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Trotzdem, dass sich die Jünger sozusagen im Schatten des Kreuzes Gedanken darüber machen, welche Positionen sie im Reich Gottes einmal einnehmen werden, das ist schon ein starkes Stück. Aber durchaus vergleichbar mit dem heutigen Gerangel um manche Posten in Kirchen und Gemeinden. In unserem Bibeltext wird nun ab Vers 24 berichtet, es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Dieser letzte Satz hat es wirklich in sich. Jesus sagt, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Er wird die unterste Position einnehmen, und zwar die allerunterste, nämlich indem er, der selbst nie gesündigt hat, am Kreuz für die Sünden der Menschen stirbt. Paulus schreibt später im Philipperbrief, dass Jesus sich selbst entäußerte, also auf seine Rechte als Sohn Gottes verzichtete und Knechtsgestalt annahm. Zurück zu den Jüngern bzw. den Aposteln, wie sie in Vers 14 genannt werden. Sie hielten offenbar nichts davon, für andere als Knechte da zu sein. Doch statt ihnen einen Rüffel zu erteilen, spricht Jesus ihnen Anerkennung aus und schenkt ihnen eine mutmachende Perspektive. Er sagt zu ihnen, weiter ab Vers 28, »Ihr aber seid's, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen.« Und ich will euch das Reich zueignen, wie mir's mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Diese Aussage deutet darauf hin, dass die Apostel im kommenden Reich Gottes eine besondere Rolle spielen werden. Damit markieren sie gewissermaßen den Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Das wiederum bedeutet, dass wir uns keine Hoffnung darauf zu machen brauchen, einmal auf Thronen zu sitzen und die 12 Stämme Israels zu richten. Aber ich finde, das ist kein Grund, traurig zu sein. Denn auch denen, die nach den Aposteln Christen geworden sind, verheißt Jesus eine großartige Zukunft. Sie werden durch Gottes Gnade in den Himmel kommen. Aber, und daran lässt die Bibel auch keinen Zweifel, diese Christen werden nach ihren Werken hier auf der Erde beurteilt werden und danach eine bestimmte Stellung zugewiesen bekommen. Das kommt manchen Christen sehr befremdlich vor, weil sie sich nicht so recht vorstellen können, was denn zum Beispiel in ihrem Leben eine Rolle spielen könnte. Ich persönlich vermute, dass Gott darauf sehen wird, was wir aus den Gaben gemacht haben, die er jedem von uns gegeben hat. Und das sind zum Teil Fähigkeiten, mit denen man zwar kaum ins Fernsehen kommt, die aber für andere Menschen eine große Bereicherung sind. Als Beispiel möchte ich Tabitha erwähnen. Sie war, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, eine große Näherin vor dem Herrn. Und das meine ich überhaupt nicht ironisch. Sie nähte Kleider und Röcke für Witwen, die sich vermutlich kaum etwas leisten konnten. In der Apostelgeschichte wird ihre Tätigkeit ganz am Rande erwähnt. Aber, und das kommt dort auch zum Ausdruck, sie hat vielen Frauen damit geholfen und ihnen Freude gemacht. Bestimmt wird Gott sie dafür belohnen. Als es vorhin um Judas Iskariot ging und um seinen Verrat, da äußerte ich meine Gewissheit, dass Gott mich und selbstverständlich auch meine Mitchristen davor bewahren wird, Ähnliches zu tun. Weil Christen Kinder Gottes sind, auf die Gott Acht gibt. Das schließt aber nicht aus, dass Christen manchmal den Anfeindungen des Teufels ausgesetzt sind. In unserem Bibeltext wendet sich Jesus nun an Simon Petrus und sagt, ich lese die Verse 31 und 32, »Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder.« Der Halbsatz, »wenn du dereinst dich bekehrst«, sorgt manchmal für Verwirrung. Bekehrung bedeutet hier nicht, dass Petrus noch zu den Ungläubigen zählt. Aber schon bald wird etwas passieren, was ihn weit weg von Jesus führt. Doch Petrus wird umkehren, wird Buße tun und sich Jesus wieder zuwenden, sich zu ihm bekehren, wie es die Lutherbibel wohl ausdrücken würde. Und dann soll er sich um seine Glaubensgeschwister kümmern und ihnen Halt geben. Jesus sieht also beides voraus, dass Petrus auf seinem Glaubensweg eine bittere Niederlage erleben, sich dann aber mit neuer Kraft für Jesus und die Verkündigung seiner Botschaft einsetzen wird. Aus dem Munde Jesu heißt es hier, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Vorhin habe ich von der Gewissheit gesprochen, dass ein Kind Gottes keine Angst davor zu haben braucht, von Gott fallen gelassen zu werden. Hier ist ein weiterer Grund dafür. Jesus tritt als Fürsprecher vor Gott für uns ein, so wie er es einst für Petrus getan hat. Im Johannesevangelium Kapitel 17 wird erzählt, wie Jesus einmal für seine Jünger zum himmlischen Vater gebetet hat. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und im ersten Johannesbrief heißt es in Kapitel 2, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Petrus war später tatsächlich in der Lage, seinen Glaubensgeschwistern Mut zu machen und sie im Glauben zu stärken. Als einer, der selbst gestrauchelt war und wieder auf den rechten Weg zurückgefunden hat, konnte er ihnen mehr Hilfestellung geben als jeder andere. Etwas Ähnliches habe ich erlebt, als ich in meiner Gemeinde mit einem Mann sprach, der nicht mehr vom Alkohol loskam. »Du hast gut reden«, sagte er zu mir, »du hast ja keine Ahnung, wie schwer es ist, davon loszukommen.« Ich spürte, dass er recht hatte. Aber dann kam ich auf eine Idee. Ich arrangierte für ihn ein Treffen mit einem anderen Mann, der selbst viele Jahre alkoholkrank war und davon loskam. und zwar mit Gottes Hilfe, wie er immer wieder betonte. Dieser Mann wusste, was der andere durchmachte und konnte ihm auf Augenhöhe begegnen. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich habe es schon vorweggenommen. Petrus wird jämmerlich scheitern, bevor er danach in der Lage sein wird, seine Glaubensgeschwister im Glauben zu stärken. Er selbst schätzt sich jedoch anders ein, glaubt nicht, dass er Jesus jemals im Stich lassen könnte. Ich lese weiter ab Vers 33. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es genau an der Stelle in Lukas 22 weiter, an der wir gerade aufgehört haben. Unter anderem geht es dann um die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane und wie Petrus sein eigenes Versagen erlebt. Herzliche Einladung an Sie, auch die nächste Folge aus der Reihe Durch die Bibel wieder einzuschalten. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.